Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der großen, weiten, schönen Welt. Heute ist der 28. Juni 2021. Der Sommer ist nun wirklich da. Also Andreas ist noch mit seinem Mischpult beschäftigt. Dennoch darf ich schon fragen, ob du guten Morgen sagen könntest?
Ja, ich habe die Technik voll im Griff. Es sind immerhin zwei Knöpfe, die ich zu bedienen habe. Und die kann man auch verwechseln. Das ist ja hier eine gewaltige Technik, mit der wir hier arbeiten. Nein, wir haben wieder einen wunderschönen Sommertag. Ein wirklicher netter Wind, der durch die Bäume streift. Ein stahlblauer See und ein hellblauer Himmel. Also ein Traumtag, wie man ihn sich nicht schön wünschen darf.
Vorhin hatten wir eine Rabenfamilie hier, nämlich Vater, Mutter und drei Kinder waren es, und die kakelten und mirakelten hier eine gute Dreiviertelstunde im Garten.
Ja, das waren wirkliche Rabeneltern, die sich um ihre Kinder gekümmert haben.
Und zwar ganz intensiv, da kann man was lernen.
Das kann man wirklich, also ganz anders als es bei den Menschen ist. Da kann wirklich jeder Mensch mal hinsehen, dass man sich auch um Kinder kümmern kann, statt sie abzugeben.
Also die Raben haben es auf jeden Fall auf eindrucksvolle Weise hier vorgeführt. Die saßen wirklich und haben geredet und gekrakelt. Und die Kleinen, die haben dann Flugübungen gemacht und dann, glaube ich, war das Thema auch Essenssuche. Und dann sind sie hier rumgelaufen, haben die frisch gesäten Blumensamen rausgeholt. Einfach entzückend.
Ja, also ich kann mich auch kaum satt sehen. Das ist wirklich toll, auch wenn man hier ab und zu mal Füchse sieht mit ihren Kleinen, die hier so durchziehen. Oder Kojoten, die gibt es hier ja auch ab und zu. Das ist schon wirklich gewaltig, hier diese Natur so live und in Farbe erleben zu dürfen.
Ein Fuchs, der versteckt sich hier immer unterm Vogelhäuschen. Da kommen, da lassen wir das Gras ein bisschen höher stehen und den Klee. Wir haben hier sehr viel Klee, wegen natürlich der Insekten. Und da versteckt er sich drin, ne, und möchte gerne die Eichhörnchen jagen.
Ja, wir haben ja sowieso eine relativ wilde Natur und keinen angelegten Garten, sondern das sind immer nur so kleine Ecken, die wir mähen. Wir legen immer großen Wert darauf, dass wir auch langes Gras haben und die wilden Blumen, die wir hier haben. Wenn ich hinten rausgucke, jetzt gerade auf diese bunte Blumenwiese mit den Gelben, mit den Margareten, mit den Lupinen damit zwischen, das ist schon wirklich schön.
Und Bartnelken.
Und Bartnelken natürlich.
Das sind doch deine Lieblingsblumen.
Ich weiß zwar nicht, wie sie aussehen, aber sie sind mit Sicherheit meine Lieblingsblumen.
So, ihr Lieben, wir haben ein bisschen locker angefangen, weil die Themenlage natürlich wieder entsprechend angespannt ist. Das Wochenende wurde überschattet in Deutschland durch einen Anschlag mit drei Toten und vielen Verletzten. Es ist offenbar ein islamistischer Anschlag gewesen und die Bild-Zeitung redet Klartext. Mal wieder, muss man wirklich sagen. Also zu diesem Thema spricht die Bild-Zeitung sowieso seit längerem Klartext, nämlich was die antisemitischen Vorwürfe gegenüber einigen Einwanderern aus arabischen oder afrikanischen Ländern angeht. Und jetzt greift Bild ganz offensiv die Tagesschau und das deutsche Bundeskanzleramt an und schreibt also in der Überschrift: Obwohl Täter Allahu Akbar rief, die Tagesschau und Kanzleramt ignorieren Hinweise auf Islamismus. Und es heißt dann hier, kurz nach 11.30 Uhr berichtete der Spiegel, dass Abdirahman seine Tat als Dschihad, als heiliger Krieg bezeichnet hatte. Und Zeugen zufolge schrie er den islamischen Schlachtruf Allahu Akbar. Kurz vor 13 Uhr enthüllte Bild, dass die Polizei in einer Mülltonne Propagandamaterial der Terrorgruppe ISIS gefunden hätte, dass der Somalier, also der Täter, offenbar vor dem Morden entsorgt hatte. Aber bereits zur Mittagszeit erklärte Regierungssprecher Seibert den Täter zum Amokläufer, dessen Tat sich wörtlich gegen jede Religion richte. Problem, sagt die Bild-Zeitung, der Begriff Amoklauf spricht der Tat den religiös-politischen Hintergrund ab. Auch der Dschihad richtet sich nicht gegen jede Religion, sondern gegen Menschen, die nach Auffassung radikaler Islamisten Ungläubige sind und damit Feinde. Ja, und Andreas, das ist ja etwas, was in den letzten Jahren vornehmlich nach 2015, nachdem die deutsche Kanzlerin die Grenzen aufgerissen hat, sperrangelweit bis heute, begonnen hatte, eben Millionen Einwanderer ins Land zu bitten. wo eben auch klar war, dass die, ja, die Veranlagung, wenn ich das so in Anführungsstriche mal setze, auf jeden Fall gegeben zu sein scheint, ob sie politischer Natur ist oder eben auch geschuldet ist der Geschichte des Landes Afrika durch Kolonialisierung und so weiter. Jedenfalls, dass das schon eine herausstechende Täterschaft bei Überfällen, vor allem Vergewaltigungen gewesen ist.
Ja, was vor allem spannend ist, ist die ARD als auch die Bundespressekonferenz sind natürlich bekannt für ihre hervorragende subjektive Recherchequalität und die zeigen sie hier ganz deutlich. Das heißt, von Objektivität ist hier relativ weit weg Abstand zu nehmen und wir haben hier eine klassische Hofberichterstattung. Das bedeutet, man hat widerrechtlich die Grenzen damals aufgemacht und das ist auch bekannt und das wird auch gar nicht mehr hinterfragt, aber es ist jetzt halt geschehen, die Fakten sind geschaffen, man kann natürlich auch die Zahnpasta nicht mehr zurück in die Tube zurückbringen und es spielen halt alle mit in dieser Hofberichterstattung und das ist ja das klassische Moment, was wir hier haben. Aus diesem Grunde gucken wir auch keine Tagesschau mehr und der Herr Thiel, glaube ich, der hat ja auch keine Tagesschau geguckt oder öffentlich, deshalb sitzt er ja wohl auch im Knast schon seit langer Zeit. Thies hieß er, glaube ich, ne?
Nein, er heißt immer noch Thiel und er sitzt nicht im Knast, weil er keine Tagesschau geguckt hat, sondern weil er keine Beiträge bezahlt hat.
Richtig, deshalb wollte er ja keine Beiträge zahlen. Da schließt sich ja der Kreis, weil er es eben nicht sieht.
Aber vielleicht kommt das auch irgendwann, wenn man keine Tagesschau guckt, dass man in den Knast muss.
Genau, obwohl man bezahlt.
Ja, genau. Ja, die Bild schreibt jetzt hier, dass sie eine Anfrage gestartet hätte beim NDR. Das ist ja der Tagesschau-Produktionssender. Und man könne die Kritik an unserem Nachrichtenbericht nicht nachvollziehen, hieß es von dort. Es sei berichtet worden, dass Behörden zurzeit prüfen, inwiefern islamistische Einstellungen des 24-jährigen Somalias zur Tat beigetragen haben könnten. Und ja, es ist nicht ganz unspannend, wenn man sich das so anschaut. Auch die Süddeutsche, die wird hier auch genannt bei der Bild, dass die getitelt hätte heute Morgen schwierige Suche nach Tatmotiv. Es gebe keine überzeugenden Beweise für Islamismus. Stattdessen spreche einiges für eine psychische Vorbelastung. Und es wurde gefragt, die Integrationsexpertin Düzen Tekkal, die warnte in der Bild-Zeitung, wenn man den islamistischen Hintergrund nicht benennt, sagt sie, wird das Problem nur noch größer. Wir dürfen uns auch nicht von der Angst leiten lassen, den Rechtsextremen in die Hände zu spielen. Denn genau das tut man, wenn man die bekannten Fakten nicht klar erwähnt. Naja, und Innenminister Herrmann aus Bayern, der sagt, ich habe ja als erster bereits am Freitagabend gesagt, es spricht hier einiges dafür, dass es sich um islamistischen Terror handeln könnte. Aber das muss natürlich sorgfältig ermittelt werden. Also eine ganze Weile ging der Mainstream ja auf psychische Erkrankungen als Motiv, als Tatmotiv, so langsam auch wieder durch das doch couragierte Auftreten der Bild-Zeitung, die jetzt verstößt gegen politisch korrekte Berichtskodexe, kommt so langsam mal eine andere Form der Argumentation in Gang. Man ist ja gelähmt vor Angst als auch Berichterstatter, weil man sofort als Rechtsextremist dargestellt wird, wenn man sagt, na ja, also man könnte ja und so.
Ja, es ist schon interessant. Ich meine, das ist ein Täter mit einem großen Messer, der ruft ganz laut Allahu Akbar. Und damit ist es ja eigentlich schon deutlich also gemacht worden, welches sein Motiv letztendlich war. Wenn man nun aber von einer psychischen Erkrankung spricht, wenn so einer etwas sagt, dann ist das ja im Umkehrschluss die Aussage, dass alle Islam mehr oder weniger einer psychischen Erkrankung unterliegen. Oder wie soll ich das jetzt verstehen?
Islamistisch.
Das bedeutet ja letztendlich auch ein Angriff dessen. Also ich bin ganz sicher, dass jeder vernünftige Islam sehr deutlich auch distanziert hat. Haben möchte sich von diesen Tätern und auch ganz deutlich möchte, dass es zum Beispiel Wirrköpfe gibt, die solche Dinge eben halt machen, brutal angelegt sind. Aber da wird natürlich hier so eine politische Korrektheit langsam so zum Eigentor, weil man damit mehr oder weniger alle, die tatsächlich aus dieser Religion herauskommen, jetzt mit psychischer Erkrankung einhergeht. Also das ist schon alles ein bisschen komisch, denn so kommt es ja bei den Leuten sehr oft an.
Naja, das ist ja die Politik seit vielen Jahren, dass solche Dinge nicht benannt werden dürfen. Der ehemalige US-Präsident Trump hatte ja mal in einer Rede die deutsche Kanzlerin erheblich angegriffen wegen ihrer Grenzöffnungspolitik und hat eben auch gesagt, dass damit viel Kriminalität ins Land geholt wurde. Und er selber hat ja deswegen, um solche Einwanderungsfälle zu verhindern, die Mauer zu Mexiko bauen lassen, die jetzt von Herrn Biden wieder stillgelegt wurde, wobei es inzwischen selbst aus dem demokratischen Lager Erkenntnisse darüber gibt, dass der Menschenhandel und vieles andere, Kriminalität, Drogen, Verbindungen hochgeschossen sind, seit Donald Trump nicht mehr im Amt ist. Also es ist ein weltweites Problem, und wenn man eine Gesellschaft wirklich kaputt machen will, dann macht man die bedingungslose Einwanderung, ohne zu prüfen, ob Kulturen zusammenpassen, zusammenpassen wollen, zusammenpassen können. Da müssten ja eigentlich umfangreiche Researches vorher gemacht werden, wenn man so einen Schritt macht, und nicht einfach dumm die Grenzen aufreißen und dann mal gucken, was passiert.
Ja, vor allem ist es ja so, dass Frau Merkel selbst diese Dinge angeprangert hatte, und das vor weniger als 20 Jahren, dass sie ganz deutlich machte, dass das Schiff vollgelaufen ist, Deutschland, und ganz deutlich sich davon distanzierte, dass noch weitere Zuströme anderer Kulturen reinkommen, wenn sie nicht entsprechend angepasst und assimiliert sind. Das ist ganz, ganz eindeutig gewesen. Und sie widerspricht sich ja jetzt mit dem, und zwar komplett ins Gegenteil verkehrt. Aber das ist das Interessante. Die Medien halten ihr nicht ihre Reden vor, die sie vor 17, 18 Jahren gehalten hat, sondern sie sagen, alles ist normal, ohne auf die Idee zu kommen, dass man vielleicht in 10 oder 20 Jahren sagen wird, wiederum das Gegenteil, weil man sagt, man hat sich völlig geirrt. Und das ist das Totalversagen natürlich der Medien, der wirklichen Macht, die es ja neben den anderen drei sogenannten Staatsgewalten auch noch gibt.
Ja, und ganz kurzes Zitat von Gottfried Curio, das ist deutscher Bundestag, innenpolitischer Sprecher der AfD. Wenn wir hier Grüne und CDU und SPD-Politiker zitieren, dürfen wir natürlich auch AfD-Politiker zitieren, die ja auch im Bundestag sind. Und der sagt, mitnichten handelt es sich hier um einen Einzelfall, wie auch dem aktuellen Bundeslagebild Kriminalität im Kontext von Zuwanderung für das Jahr 2020 zu entnehmen ist. Aus diesem Bundeslagebild zitiert er, so gab es 2020 knapp 50.000 Körperverletzungen mit mindestens einem tatverdächtigen Zuwanderer. 15.000 begingen gefährliche und schwere Körperverletzungen. Bei einem Bevölkerungsanteil von ca. 1,5% waren sogenannte Flüchtlinge zu 12,4% bei Straftaten gegen das Leben beteiligt. Damit sind sie mehr als 8-mal überrepräsentiert. Ist eine ganz offizielle Erhebung hier.
Ja, und das ist ja auch nicht unbekannt, und jeder, der mitdenkt und ein bisschen die Augen offen hat und seine Sinne nutzt, die er mitbekommen hat durch die Schöpfung, dann wird er natürlich dazu kommen und feststellen, dass sich seit der Grenzöffnung die kriminelle Lage schon verändert hat in Europa, in Deutschland auch speziell. Und wenn man das einfach negiert, dann wird das Ganze natürlich wirklich außerordentlich kritisch. Also wer sehen kann, der sehe, wer hören kann, der höre.
Oh, die Bibel wird zitiert. Andreas, hast du heimlich gelesen drin?
Genau, heimlich.
ja, und wir wollen mal beim Thema öffentlich-rechtliche Berichterstattung bleiben. Also für uns schon außergewöhnlich, wie die Bild-Zeitung frontal die Tagesschau hier angreift. Wir haben in den letzten 2-3 Wochen darüber berichtet, dass viele Tagesschau-Sprecher dem Sender den Rücken kehren. Jan Hofer hätte weitermachen können, der Chefsprecher. Der ist zu, ich glaube, RTL gegangen. Und zwei Sprecherinnen, also eine von den Tagesthemen und eine von der Tagesschau, sind auch gegangen. Eine zu Sat.1, eine zu RTL. Und jetzt gibt es aber einen Neuzugang bei den ARD-Tagesthemen. Und zwar wird ab August die Journalistin Aline Aboud dort beginnen zu arbeiten. Und die haben wir uns mal, weil ein Video rausgegeben wurde, wie sich Aline Aboud politisch äußert, haben wir sie uns mal ein bisschen näher angeschaut. Und was ist da verlässlicher als Wikipedia? Mhm. Also, da gucken wir mal rein und da steht drin: Während des Studiums absolvierte Aboud verschiedene Praktika bei nationalen und internationalen Printmedien sowie Radio- und Fernsehsendern. Nach einem Volontariat beim Deutschen Bundestag, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, denn da kann man ja viel lernen für die Berichterstattung. Das findet Boris Reitschuster ganz bestimmt auch. Danach folgte 2016 die Anstellung beim ZDF. Zunächst als Social Media Redakteurin und Redaktionsassistentin für die von Dunja Hayali, deine Lieblingsmoderatorin beim ZDF, in Berlin präsentierte Sendung ZDF Donnerstalk. Im Oktober selben Jahres wechselte sie in die Nachrichtenredaktion von heute nach Mainz. Dort arbeitet sie als Redakteurin und Moderatorin für Heute Express. Außerdem moderierte sie gemeinsam mit Jan Schipmann Die da oben im Online-Medienangebot Funk. Und das ist jetzt, das muss man dazu sagen, ein gemeinsames Netzwerk von ARD und ZDF, auch für junge Leute. Seit 2020 ist sie zudem Gastgeberin des Podcasts des Magazins Zenit. Ja, zu ihrem sozialen Engagement gehört unter anderem die Teilnahme am Dialogprojekt Triff mich. Das hat ins Leben gerufen der Tagesschausprecher Konstantin Schreiber, gemeinsam mit den Fernsehjournalisten Susanne Daubner und Damla Hekimoglu. Aboud sitzt außerdem neben Ayad Al-Ani und Gilles Kepel im Beirat der gemeinnützigen Candid Foundation, ist auch ein interessantes Organisationskonstrukt, die zivilgesellschaftliche Projekte im Nahen Osten umsetzt. So, sie wird jetzt dann in die ARD wechseln. Ab August wird sie die Nachfolgerin von Pina Atalay. Die ist, wie gesagt, ich glaube, zu RTL gegangen jetzt. Und neben Ingo Zamperoni und Karin Mioska wird sie die Tagesthemen moderieren. Und Andreas, du hast dann die Taz gelesen, auch heimlich, glaube ich.
Neben der Bibel.
Neben der Bibel hat Andreas die Taz gelesen und hat da ein paar ganz klare politische Statements gefunden, die ich auch gleich vorlesen werde. Jedenfalls hast du doch sehr gestaunt.
Ja, ich bin also wirklich mal ein bisschen reingegangen in die Recherche und dann nicht nur auf die ersten Treffer der ersten Seite, sondern eben halt über mehrere Seiten hineingegangen und habe dann festgestellt, dass es sich dabei um eine politische Aktivistin handelt. Für mich ist das eine ganz klassische politische Aktivistin, die ganz klar linksrot ausgeprägt ist. Und ich sehe natürlich auch gerade in dem Zusammenhang mit dir, das finde ich ja sehr, sehr spannend, dass du offenbar dich ja, du bist ja rausgeschmissen worden aus der ARD wegen deines angeblichen politischen Aktivismus, der darin bestand, dass du es wichtig findest, dass eine Familie für die Kinder wichtig sind, dass die Mutter-Kind-Bindung wichtig ist und dass du dich für die Kinder und für die Menschen eingesetzt hast in dieser Form. Das war vielleicht dein Fehler, während die Frau, wie heißt sie nochmal? Du wolltest was sagen.
Ja, ich wollte etwas richtigstellen. Ich bin aus der Tagesschau nicht rausgeschmissen worden, sondern ich habe, nachdem mein erstes Buch und einige Essays über die notwendige Mutter-Kind-Bindung in den ersten drei Lebensjahren eines Kindes thematisiert wurden von mir, bin ich zitiert worden in die Chefredaktion und bin gemahnt worden. Und dann hieß es, ich könnte jetzt weitermachen, so sinngemäß, ne? Ich könnte jetzt weiterarbeiten bei der Tagesschau, müsste aber mit allen politischen Statements sofort aufhören. Und ich hatte aber schon mein nächstes Buch in der Mache, auch über diese Themen, auch viel über Gender Mainstreaming. Und habe gesagt, naja, es wird ein nächstes Buch geben. Und daraufhin mussten wir uns einigen, dass ich aus der Tagesschau rausgehe. Und das war also nicht in dem Sinne, das war, sagen wir mal, der Rauswurf durch die kalte Küche hinten.
Genau, das war der Rauswurf, den du im Prinzip selbst mehr oder weniger in Gang gesetzt hast. Du wusstest, dass es auf dich zukommt. Du hast es riskiert, weil du dich hast nicht verbiegen lassen. Das ist eben der Unterschied. Das alleine ist ja schon dramatisch. Aber was mich hier interessiert, ist tatsächlich, dass wir hier bei dieser Frau Aboud, die jetzt diese Nachrichten sprechen soll, wir hier eine Aktivistin haben, die sich zum Beispiel für die straffreie Tötung von ungeborenen Kindern einsetzt. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ich habe da eine ganz andere Haltung dazu. Aber das ist ein klares politisches Statement.
Ich hatte mich damals auch gegen Abtreibung ausgesprochen. Das war im Rahmen meiner Arbeit. Das gehörte zu diesem Themenkomplex.
Und was wichtig ist, dass natürlich ein politischer Diskurs möglich sein muss, auch bei diesem für mich zum Beispiel undiskutablen Thema. Aber nichtsdestotrotz ist das nur meine Perspektive. Und ich muss die anderen Perspektiven respektieren, um in einen Dialog zu kommen, um eine Ruhe zu finden. Aber hier werden natürlich ganz klare Dinge zu deutlich gemacht. Und ich habe diese eine Frage hier gesehen, wo sie gefragt wird, dass ihre Generation sich ja gar nicht mehr für die Parteienpolitik interessiert. Stimmt das? Das fragt die Taz am 8.6.2021 und da antwortet sie, das stimmt schon. Ich könnte ja jetzt sagen, ich bin Journalistin und sollte berufsbedingt neutral sein. Aber wir werden tagtäglich damit konfrontiert, unter den Nachrichten auswählen zu müssen und penibel auf unsere Wortwahl zu achten. Man hat da theoretisch eine enorme Macht, Inhalte zu verändern, was wir natürlich nicht tun. Sie ist sich also dieser Macht sehr wohl bewusst, welchen Einfluss sie hat. Und jetzt wird's interessanter. In dieser Verantwortung bin ich mir sehr bewusst. Generell habe ich das Gefühl, dass sich die Menschen auch unserer Generation seit dem Erstarken der AfD und auch der Wahl von Trump wieder mehr für Politik interessieren. Und da wird's dann natürlich schon komisch, dass sie hier natürlich eine ganz klare Haltung rausbringt. AfD und Trump, das sind die gefährlich Rechten. Also wir haben ja das größte Problem, das ist ja eigentlich nur das Rechte. Also die Kriminalität, die jetzt ausgeführt wird in Deutschland seit 2015, geht ja ausschließlich auf die Rechten zurück. Was mir hier deutlich wird, ist, das sind klare Stellungnahmen politischer Natur, die jetzt allerdings ins System passen. Und da ist politischer Aktivismus dann überhaupt kein Problem mehr. Und die können dann auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen dann die objektiven Nachrichten vorlesen.
Also, du hast gesagt, sie darf die Nachrichten vorlesen. Das stimmt überhaupt nicht, weil sie ist Tagesthemenmoderatorin. Nur um 20 Uhr werden die Nachrichten vorgelesen von Sprechern, die das auf dem Papier vor sich haben, was Redakteure formulieren. Der Sprecher hat keinerlei Macht darüber, außer er sagt, ich höre hier auf, weil ich es nicht verantworten kann. Aber ein Tagesthemenmoderator, der schreibt nicht nur die Texte selber, der legt die Interviews an, die politischen Interviews. Und natürlich kannst du alleine mit der Themenauswahl gewichten. Und du kannst natürlich durch die Art der Fragen, durch deinen Stil des Moderierens, kannst du, wie sie auch richtig hier sagt, kannst du natürlich sehr viel Macht ausüben. Ich finde einfach persönlich ganz spannend, dass mir damals gesagt wurde, ich müsste eine neutrale Erscheinung haben bei der Tagesschau und das gilt auch für die Tagesthemen. Da hast du also nicht die Möglichkeit, dich politisch zu engagieren, auch wenn Ulrich Wickert mal Werbung für einen Euro gemacht hat, als der eingeführt wurde. Aber dafür ist er schon heftig unter Beschuss geraten und ich glaube, so eine Idee hat man dann auch nicht wiederholt. Aber in diesem Fall muss man wirklich sagen, da dürfte man gespannt sein oder darf gespannt sein, wie diese Art der Moderation aussehen. Andreas, ich habe ja immer mehr den Eindruck, das ist ja nun Frau Abud, ich habe persönlich überhaupt nichts gegen sie, weil ich sie gar nicht kenne, aber sie tritt da an, schon mit einem großen Selbstbewusstsein. Also es hat sie, dieses Interview hat sie gegeben am 8. Juni bei der Taz, also so um den Dreh herum, als eben auch klar war, für sie zumindest wahrscheinlich, dass sie zu Tagesthemen geht. Und wenn man so etwas äußert und gleichzeitig ja politisch eine ganz klare Haltung hat, nämlich links, grün, links, 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 dann ist das für die Tagesschau und die Tagesthemen, die müssen in eins gedacht werden, das ist eine Chefredaktion, ist es ja eine Frage des Aushängeschildes, In welche Richtung will man das jetzt weiterdrehen?
Naja, wenn wir mittlerweile schon ziemlich rein interpretieren können, dass sich die Tagesschau oder überhaupt die Nachrichtensendungen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und auch des Radios sich in Richtung der aktuellen Kamera der DDR bewegen. Und das ist ja eine ganz klare Tendenz, die man erkennen kann. Da passen natürlich auch politische Aktivisten in diese Sendungen rein. Das Interessante ist, es ist wieder ein Meilenstein, der da gelegt wird, in Richtung einer falschen Pressearbeit, nämlich weg vom Objektivismus hin zur Propaganda, die man hier zumindest vermuten kann. Und sie schreibt sehr wohl auch ganz deutlich oder antwortet, welcher Macht sie sich bewusst ist und welcher Einflussnahme sie sich bewusst ist. Und wenn du das jetzt nochmal gerade deutlich bestätigst, dass sie selbst auch die Texte selber schreibt und auch die entsprechenden Interviews zusammenstellt, dann können wir davon ausgehen, dass hier eine Färbung, zumindest die Gefahr einer Färbung auftritt. Und das spricht schon für sich.
Naja, es ist letztendlich aus meiner Sicht ein weiterer Tritt gegen ein morsches Gerüst, das sowieso zusammenbrechen muss. Und es wird alles schneller offenbarer. Insofern, es läuft.
Genau, es läuft in die richtige Richtung, denn wir brauchen einen Neuanfang. Immer dran denken, der Baum kracht.
So ist es. Ja, und dann schauen wir mal nach Großbritannien rüber. Da ist ja ein Riesentheater gewesen, der Gesundheitsminister Hancock ist zurückgetreten, weil er erwischt wurde mit einer anderen. Das war nicht das Problem, sondern in einer Zeit, in der ein Social Distancing stattgefunden hat. Also ich meine, blöder geht's eigentlich nicht mehr, weil, na gut, will ich gar nicht kommentieren. Und jetzt ist aber die Frage, also man zerreißt sich weltweit über diesen Fall das Maul. Also da ist doch tatsächlich der Gesundheitsminister fremdgegangen in Zeiten des Social Distancing und damit muss er weg. Ich weiß nicht, also bei uns sind es Minister, die ihre Doktortitel gar nicht in Wirklichkeit selbst erarbeitet haben, die sich da monatelang noch im Sattel halten können oder irgendwelche Virologen, wo die Doktorarbeit ein bisschen zweifelhaft sein könnte. Aber hier wird sofort die Reißleine gezogen. Und da muss man sich ja fragen, was steckt da eigentlich wirklich hinter? Und wir hatten einen Hinweis gefunden, weil uns das ein bisschen komisch vorkam. Und in der Tat gibt es ein Ereignis, das taggleich über Großbritannien kam, nämlich ein aktueller Schockbericht der öffentlichen Gesundheitsbehörde, Public Health Organization. Und zwar geht aus diesem Bericht hervor, dass die aktuellen Todeszahlen der Delta-Variante vorwiegend bei vollständig Geimpften auftritt. Delta-Variante ist gerade in aller Munde, brauchen wir euch nicht zu erklären, sorgt aber auch dafür, dass die deutsche Kanzlerin ganz unangenehm gegenüber Großbritannien aufgetreten ist und gesagt hat, also eure Leute kommen hier überhaupt nicht mehr rein. Die lassen wir einfach nicht mehr rein. Die müssen in 14-tägige Quarantäne, also eine sehr unschöne Art und Weise. Und wenn man dann diesen Bericht liest, dann stellt sich natürlich alles in einem etwas veränderten Licht dar. Denn also Public Health England veröffentlicht folgende Zahlen. Ungeimpfte Personen über 50 Jahre machen nur 10% der angeblich bestätigten Covid-Fälle aus, während vollständig geimpfte Personen 37% der angeblich bestätigten Fälle ausmachen. Weitere 40% der vermeintlichen Fälle sind Personen, die mindestens 21 Tage vor ihrer bestätigten Covid-19-Infektion eine Dosis eines Covid-19-Impfstoffs erhalten hatten. Die Zahl der über 50-Jährigen, die vollständig geimpft sind und die einen angeblich bestätigten Fall der Delta-Variante haben, übersteigt die Zahl der Ungeimpften um 3:1 und noch signifikanter die Zahl der über 50-Jährigen, die mindestens eine Covid-Impfung erhalten haben und einen bestätigten Delta-Fall haben, übersteigt die Zahl der Ungeimpften um fast 9 zu eins.
Ja, das sind klare Worte und alle, die mitdenken, werden das natürlich sofort erkennen. Und wenn wir wissen, dass das griechische Alphabet noch eine ganze Menge Buchstaben zur Verfügung hat und wir mittlerweile schon von einer Äther-Variante sprechen, lässt sich dieses Spiel natürlich ins Unendliche durchziehen. Ich habe das Gefühl, dass die Masse der Menschen, sondern ein Großteil der Menschen mittlerweile aufgegeben hat, diese Dinge überhaupt zu prüfen. Und jeder, der sich jetzt hat impfen lassen, der will das gar nicht mehr hören und der will das auch gar nicht mehr lesen. Das heißt, diejenigen, die jetzt noch ungeimpft sind und sich auch nicht impfen lassen wollen, sollten sich auf gar keinen Fall überreden lassen. Denn der Grund, sich impfen zu lassen, ist in den meisten Fällen einfach, weil sie nicht mehr dagegen ankommen, stigmatisiert zu werden. Die machen das nicht aus Überzeugung, sondern einfach, weil sie kräftemäßig aufgeben. Und hier gilt es, die Kraft zu behalten, im Licht zu bleiben, auch wirklich mit Gott in Verbindung zu bleiben, mit der Schöpfung in Verbindung zu sein und sich dagegen aufstellen und sich dagegen auch zu widerstehen versuchen. Nein, nicht versuchen, sondern es wirklich zu tun, es zu widerstehen, sich dem anzuschließen. Die Zahlen, Daten, Fakten sprechen eine eindeutige Sprache. Und ich glaube, irgendwann und in einer absehbaren Zeit, auch wenn es sich hinzieht und wir wissen nicht, wann der Zeitpunkt kommt, und diese ganze Geschichte auffliegt, wir vielleicht wieder neue Nürnberger Prozesse haben in irgendeiner Form, denn das sind ja so offensichtliche Fehlstellungen, die hier laufen, die man auch beweisen kann von wissenschaftlicher Seite. Und wenn wir sehen, wie die offizielle Seite stümperhaft durch Durchwurstelpragmatismus mehr oder weniger die Zahlen zusammenbastelt wie die Lottozahlen, dann wird es eben halt deutlich. Und wir sind nach wie vor auf einem guten Weg. Nicht vergessen.
Sehr schön, dass du das so nachdrücklich nochmal sagst, für alle diejenigen, die ein bisschen schwächeln. Übrigens hier nochmal weiterhin, also für alle die, die gerade im Begriff sind, sich entscheiden zu wollen, sich eventuell impfen zu lassen. Es ist wichtig, dass man diese Zahlen näher anschaut. 70% derjenigen, wir sind noch bei Großbritannien, die auch nach mindestens einer Dosis des Impfstoffs gestorben waren, waren tatsächlich vollständig geimpft. 70%. Und weitere 27 derjenigen, die mindestens eine Dosis erhalten hatten, hatten ihre erste Dosis mindestens 21 Tage vor ihrem Tod erhalten. Also, und die FAZ, die nun wirklich nicht im Verdacht steht, politisch unkorrekt zu sein, die bringt heute eine Geschichte raus. Delta-Variante in Israel. Fast jeder dritte Infizierte ist geimpft. Also ich meine, wenn diese Meldung nicht ausreichen, da heißt es, von den 1.168 infizierten Personen in Israel waren 555 Personen über 16 Jahre alt. Davon wiederum waren 437 zweifach geimpft. Deshalb gehe man auch der Möglichkeit nachlassender Immunität bei Fällen vollständig geimpfter Personen nach, heißt es da aus dem Gesundheitsministerium. Und die Impfkampagne hat ja da schon vor viel längerer Zeit begonnen als in den europäischen Ländern. Und also die Delta-Variante infiziert geimpfte Personen. Jetzt heißt es aber von allen möglichen öffentlichen Institutionen her, lasst euch impfen, damit ihr gegen die Delta-Variante gefeit seid. Nun ist aber jeder Dritte praktisch geimpft und stirbt.
Ja. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert und aus diesem Grunde kann man bei diesen mittlerweile dermaßen belasteten Menschen, diese Menschheit ist ja unglaublich belastet durch diese gesamten Lockdown-Maßnahmen und durch die Politik und durch die Impfung und durch die der Druck, der ausgeübt wird und die Tests, die gemacht werden und all diese Dinge, dass man überhaupt nicht mehr auf Logik achten muss, weil die Leute mehr oder weniger schon wie ein Spielball nur noch hin und her geschoben werden, zumindest einige. Und deshalb ist es doch so wichtig, dass wir es eben halt nicht bei allen so haben. Und man versucht jetzt natürlich eine Impfquote am besten von 100% zu haben, so wie Bill Gates in den Tagesthemen eben halt in einer für ihn angelegten Sondersendung gewissermaßen sagen durfte, wir werden die ganzen 7 Milliarden Menschen dieser Welt durchimpfen, denn wenn alle geimpft sind und dann die Menschen sterben an irgendwelchen neuen Varianten, dann kann man natürlich nicht mehr sagen, sie sind jetzt an der Impfung gestorben, weil ja mittlerweile alle geimpft sind. Und wenn wir natürlich keine Ungeimpften mehr haben beispielsweise, dann würde man ja gar nicht feststellen, dass die niemals davon betroffen wären, von diesen ganzen Varianten, diesen sogenannten Coronaviren. Das ist ja das Spiel, was dahinter steht. Man will die Quote erhöhen, so groß wie möglich, dass es keine Ungeimpften mehr gibt, dass man nicht feststellt, dass die gesünder leben.
Ja, und wir bleiben oder kommen nochmal zurück nach Großbritannien. Da gibt es auf der Government-Webseite, auf der von den Behörden, Regierung, gibt es eine Ausschreibung und die ist schon ein bisschen merkwürdig. Ich kann es ehrlich gesagt nicht genau einordnen. Und zwar ist das auf der Seite des Gesundheits- und Sozialwesens. Da heißt es in einer Kurzbeschreibung, die Behörde beabsichtigt, also das haben wir hier einmal durch DeepL laufen lassen, die Behörde beabsichtigt, einen Rahmenvertrag für die vorübergehende Lagerung von Leichen im Falle einer Überzahl von Todesfällen für die 32 Londoner Stadtbezirke und die City of London unter der Leitung des Westminster City Council zu beschaffen. Der Rahmenvertrag wird einen einzigen Anbieter benennen, hat eine Laufzeit von 4 Jahren. Es handelt sich um einen Notfallvertrag, der nur dann in Anspruch genommen wird, wenn in der Zukunft eine Situation mit übermäßigen Todesfällen auftritt und die bestehenden Lagerkapazitäten der lokalen Behörden erweitert werden müssen. Das übergeordnete Ziel dieser Ausschreibung ist, einen einzigen Rahmenlieferanten zu finden, der in der Lage ist, temporäre Leichenaufbewahrungseinrichtungen zur Verfügung zu stellen, um Verstorbene im Fall einer Überzahl unterzubringen. Die Verstorbenen werden mit Würde und Respekt aufbewahrt an Standorten, die auf der Grundlage der lokalen Londoner Bedürfnisse zu diesem Zeitpunkt bestimmt werden und erfordert einige Designelemente, um die lokalen Standortbedingungen und Einschränkungen zu berücksichtigen, während sie in der Lage sind, schnell eingesetzt, gebaut und nach einem vereinbarten Standard in Betrieb genommen zu werden. Dieses Rahmenwerk wird von der Behörde als londonweite Führungsstelle beschafft, aber alle Londoner Kommunalbehörden können das Rahmenwerk dann abrufen. Geschätzter Gesamtwert 6 Millionen Pfund. Andreas, man kann ja nur spekulieren, also man kann es ja überhaupt nicht einordnen, aber ist es die Delta-Variante? Worum sorgen die sich?
Also ich sehe das als klassisches Propaganda-Instrument. Denn wenn man die Menschen beruhigen wollte, würde man keine öffentliche Ausschreibung machen, wo man sicher sein kann, dass das natürlich rausgehängt wird und den Leuten weiterhin Angst einjagen soll. So etwas würde man natürlich diskret machen. Und die sind ja in der Lage, mit ihren Geheimdiensten und mit all ihren Möglichkeiten der Kommunikation die Dinge hinterm Rücken zu machen. Wenn man ausgerechnet solch eine Geschichte so hoch hängt, dass sie jeder sehen kann, dann ist es logisch, dass irgendein Journalist darauf springt und dann zusätzlich dieser Panikmache mehr oder weniger wieder dient. Also so schätze ich die Situation ein. Nun gibt es natürlich auch viele Menschen, die sagen, das könnte sein, dass man erwartet, dass jetzt ganz viele Tote durch die Impfung eintreten könnten oder eben halt durch andere Varianten oder was auch immer. Wir werden es sehen. Ich glaube, dass die Impfung nicht förderlich ist, aber das ist nur meine persönliche Meinung, weil ich davon überzeugt bin, dass wir durch unsere Schöpfung alle Mechanismen und alle Abwehrstoffe mitbekommen haben. Wenn wir uns gesund ernähren und uns vernünftig auch verhalten durch Bewegung und so weiter und so fort, dann werden wir auch die Sache gut durchstehen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich halte das Ganze für eine Art Propaganda auch.
Ja, und nun hat sich die WHO auch zu Wort gemeldet und sagt, ja, die Delta-Variante, das ist was ganz Schlimmes, hoch ansteckend, weltweit gewinnt sie an Bedeutung. Und jetzt hat die Weltgesundheitsorganisation die geimpften Menschen aufgefordert, weiterhin ihre Masken zu tragen und soziale Distanz zu betreiben. Denn der Impfstoff allein, heißt es, wird die Übertragung in der Gemeinschaft nicht stoppen. Andreas, langsam verliere ich den Überblick. Ja, warum lässt man sich denn dann impfen?
Ja, das Da geht es um Geschäft. Das dürfen wir nicht. Wir müssen da ein bisschen unterscheiden. Also was interessant ist, ist hier, dass man sagt, die Delta-Variante verbreitet sich extrem. Und das ist interessant. Es geht gar nicht mehr um die Gefahr des Virus, sondern es geht um die Verbreitungspotenziale, die dahinter stehen. Das finde ich viel wichtiger. Ich meine, an der Stelle gab es natürlich permanent schon seit Jahrzehnten Grippeviren, die permanent sich irgendwie wieder in einer anderen Form ausrichteten und neu auftraten. Und wenn man jetzt mit dieser Geschichte, dass man die Leute erstmal so weit bekommen hat, dass sie vor allem Angst haben, was krank machen könnte, vor allem Angst haben, was sich verbreiten könnte, das Entscheidende ist, es geht ja um auch symptomfreie Ansteckung. Und symptomfrei heißt gesund. Das ist wichtig. Symptomfrei heißt gesund. Aber hier wird dargestellt, dass jeder, der angesteckt ist, automatisch, der das Virus in sich trägt, damit zu den Kranken gehört. Symptomfrei Kranke. Früher nannte man sie gesund. Und wir wissen, dass ja die Definitionen dieser Viren und dieser Pandemie geändert wurden im Jahre 2008 oder 2009 war das, dass es gar nicht mehr darum geht, dass es gefährlich sein kann oder gefährlich sein muss, sondern nur ein entsprechendes Ausbreitungspotenzial hat.
Ja, danke für diese Einordnung. Wir werden natürlich Delta auch weiter beobachten und Gamma auch und Eta auch und was noch alles so kommen mag. Ne? Gamma, was kommt dann da ganz hinten? Omega?
Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Mu.
Oh ja, ist gut, ist gut. Nee, so genau wollte ich es gar nicht wissen.
Das ist das griechische Alphabet, das
heute. Ja, natürlich, das kann er auch. Was kann er denn eigentlich nicht? Ja, und Frau Merkel straft jetzt England. Also die sagt, hier mit eurem Delta-Virus dürft ihr bei uns keinen Urlaub mehr machen. Die sperrt sozusagen die Briten aus. Die Briten sind stinksauer auf Frau Merkel. Wieder mal. Also sie schafft das ja immer wieder auf Germany is our problem zurückzukommen. Und in Wirklichkeit sagen die Briten, darum geht es gar nicht, sondern das ist nur ein Vorwand für sie. Es geht nämlich darum, die EU-abtrünnigen Briten schlecht aussehen zu lassen. Und Frau Merkel möchte da, also das lesen wir hier bei Tichys Einblick, möchte dann wieder so ein bisschen ihre Macht ausüben und andere resonieren, wie man das in der EU ja auch schon gewohnt ist. Hier heißt es, die Motivation Merkels für diese Initiative dürfte längst nicht nur die tatsächliche Fürsorge vor der Virusvariante sein. Die ganze Absurdität dieser geplanten de facto Grenzschließung für Urlauber wird, wie schon bei den bisherigen Reisebeschränkungen, dadurch offenbar, dass es weiterhin keine effektiven Einreisebeschränkungen für Asylzuwanderer von außerhalb der EU gibt. Da durften Fragen des Gesundheitsschutzes nie eine Rolle spielen. Keinem ungeimpften Asylbewerber wurde je die Einreise nach Deutschland verweigert. Das zentrale Motiv für Merkel dürfte sein, ihre bisherige Lockdown-Politik weiter zu rechtfertigen und von eigenen Fehlern und Schwächen abzulenken.
Ja, und damit sehen wir wieder Herrn Kretschmann, den Ministerpräsidenten von Stuttgart, bestätigt, der ganz deutlich davon sprach, dass wir uns in einem Regime befinden und dieses Regime geändert werden muss. Und Frau Merkel, die ja nun diesem Regime, diesem Merkel-Regime vorsteht, im Rahmen der Ermächtigung, die sie sich selbst auferlegt hat, nämlich durch das Impfschutzgesetz, die jetzt auch anfängt, immer mehr aus meiner Sicht die europäische Politik mehr oder weniger von Deutschland aus zu steuern. Und dabei werden bei mir ganz komische Gedanken wach, die mir überhaupt nicht gefallen.
Bevor du da hineingehst, lese ich hier einfach weiter vor. Der Brexit, so heißt es in dem Tichys-Artikel, soll in den Augen, und das soll der wahre Grund sein, soll in den Augen der deutschen und europäischen Öffentlichkeit keine Erfolgsgeschichte werden, weil dies die Regierenden in der Rest-EU, vor allem Merkel, als dienstälteste und vergemeinschaftsfreundlichste unweigerlich alt aussehen ließe. Und Andreas, als die Brexit-Diskussion begann, da war schon dein Standpunkt immer, der Brexit ist für die Engländer eine sehr gute Sache.
Ja, natürlich. Es wäre übrigens sinnvoll, wenn wir auch einen Grexit für Griechenland hätten und ihnen in einen, gut, ich kann jetzt gar nicht alles mit Exit bringen, also theoretisch wäre es sinnvoll, wenn man wieder zu einem freundschaftlichen Verhältnis der europäischen Staaten käme. Und dazu müsste die EU aufgelöst werden, weil die EU ist der Sprengstoff zur Spaltung innerhalb der europäischen Staaten. Genau das Gegenteil von dem, was man vorgibt. Auch hier steht die Wahrheit wieder wie immer auf dem Kopf. Wir brauchen separate Währungen, einzelne Währungen, um den entsprechenden Mentalitäten und der Wirtschaftskraft der jeweiligen Länder gerecht zu werden. Wenn wir das einheitlich über eine Währung machen, über eine gemeinsame Politik mit unterschiedlichen Sprachen, das ist ein ganz großer Unterschied übrigens zu USA, dass wir tatsächlich unterschiedliche Sprachen alle sprechen miteinander, unterschiedliche Mentalitäten haben, noch Volksstrukturen mit unterschiedlichen Ethnien haben, das ist einfach so, das kann man nicht wegdiskutieren. Und wenn man das pauschalisiert, zwangsvereinnahmt über eine zentrale Regierung, dann kann das natürlich niemals gut gehen. Und es gäbe alle ökonomischen und auch ökologischen Zusammenhänge, wir müssen es nämlich global sehen, indem wir alle wieder eigenverantwortlich in Nationalstaaten in einer Souveränität miteinander reden. Da hat Deutschland noch eine ganze Menge aufzuarbeiten in Sachen Souveränität seit 1945, denn die hat bis da nie stattgefunden, wie Herr Schäuble auch ganz deutlich bestätigt hat in verschiedenen Ansprachen. Und an Herrn Schäuble kann ich mich halten. Das ist ja wirklich ein guter, linientreuer Politiker, den man durchaus zitieren darf.
Ich finde, heute bist du zuweilen wirklich endlich mal politisch korrekt.
Ja, das ist mein Naturell. Ich bin ja ein sehr friedensliebender Mensch.
Andreas, wie heißt das? P.K. Pop?
Was ist denn P.K.?
Politisch korrekt.
Politisch korrekt, ja, richtig.
Ich kann es auch mit C schreiben, wenn dir das lieber ist.
Ja, das klingt noch besser.
Okay, ja. Wir bleiben noch weiter in Großbritannien, denn dort wird es mit den Lieferketten sehr eng, wie es hier in einem Artikel heißt, der erschienen ist bei der Daily Mail, also auch ganz offizielles Nachrichtenportal und eine alteingesessene Zeitung. Denn da fehlen Lkw-Fahrer. Und zwar 100.000, die aufgrund von Covid und von Brexit nicht mehr da sind. Und deswegen, so wird jetzt hier gewarnt, werden die Regale der Supermärkte innerhalb von Wochen leer sein und es wird nichts nachkommen. Und Branchenführer haben eine Intervention gefordert, um osteuropäischen Fahrern, die auf der Liste der Mangelberufe stehen, die Rückkehr ins Land zu ermöglichen, um das potenzielle Problem zu bewältigen. Tja, jetzt haben wir vor einiger Zeit hier auch diskutiert, dass eben auch innerhalb Deutschlands, Österreichs, der Schweiz osteuropäische Fahrer fehlen, die, wie es heißt, abgesprungen sein sollen, als die vielen Zwang oder Zwangsmaßnahmen an den Grenzen für sie eröffnet wurden. Und viele haben gesagt, das tue ich mir nicht mehr an, ich gehe in andere Berufe. Hierzulande oder also in Mitteleuropa sagt man, viele von diesen ehemaligen Brummifahrern bekommt man nicht mehr zurück, weil sie sich längst anderweitig orientiert haben. Nun ist es, wie gesagt, in Großbritannien ein großes Problem. 100.000 fehlen, so die Warnung von Experten. Und die Unterbrechung der Lieferkette für gekühlte Lebensmittel könnte dazu führen, dass eben die Regale bald leer sind, sagen die Brancheninsider. Und die haben sich, also die Branchenführer haben sich in einem Brief an Premier Johnson gewandt mit einer dringenden Intervention, die sie gefordert haben, um den Fahrern aus Osteuropa die Rückkehr zu ermöglichen. Und ohne ein Eingreifen der Regierung wird das Ausmaß nie dagewesen und unvorstellbar sein, heißt es. Naja, und das hatten wir ja im Prinzip hier auch schon besprochen, Andreas. Allerdings hast du jetzt andere Nachrichten bekommen von deinem Whistleblower, was die Situation in Deutschland, Österreich, der Schweiz und so weiter angeht?
Ja, es geht vor allem um Deutschland und das hat ja nun mit der Wahl zu tun. Also wir müssen erkennen natürlich auch, dass in Großbritannien da keine Wahlen anstehen im Moment und man da nicht so genau aufpassen muss. Aber da von Deutschland ja offenbar die Macht für Europa ausgeht oder maßgeblich beeinflusst wird über die NGO, EU, das ist ja eine NGO, denn da muss man hier natürlich in Deutschland oder muss man natürlich in Deutschland sehr vorsichtig sein, dass da möglichst alles läuft. Aber es ist tatsächlich so, dass es immer schwieriger wird mit den Lkw-Fahrern. Ich hatte das also auch jetzt mit Speditionen jetzt hier erlebt. Wir haben gerade über einen Tierschutz beispielsweise Fall, einen Verein, habe ich den gerade beobachtet, da soll ein Lkw nach Rumänien fahren mit Überproduktion von Tierschutz, von Futtermitteln für die Tiere dort in Rumänien, die dort vom Verhungern bedroht sind. Und es ist extrem schwierig, überhaupt noch einen Lkw zu finden, der dort nach Rumänien diese Ware rüberbringen kann. Und man kann auch vom Speditionsunternehmen her oder von den Spediteuren her, das sind ja die, die organisieren dann diese Transporte, gar keine Preise mehr von vornherein sagen. Also das ist schon eine ziemlich heikle Geschichte. Aber bei der Gelegenheit, was du gerade ansprachst, vielleicht eine kurze Stimmungslage und Einschätzung unserer entsprechenden Zuträger, die wir hier haben, aus diesen Rescue Boards, die ja existieren in verschiedenen Formen, die ja gesteuert werden vom Bundesinnenministerium, vom Bundesministerium für Verkehr und natürlich auch von entsprechenden Instituten wie das IFO-Institut unter Herrn Füst oder Fuest heißt der Herrn Fuest oder eben auch der Gruppen wie Ernst und Young, E&Y, wie es heute heißt. Also kurzes Update hier an der Stelle. Das ist sehr wichtig. Die Gremien aus den Ministerien gehen also zurzeit in die Sommerpause. Das ist also der eindeutige Tenor. Und das Volk soll sich wohl in der Sicherheit wiegen, dass das alte Leben wieder in greifbare Nähe rückt. Das kann man ganz deutlich erkennen. Offenbar braucht man die volle Kraft wieder in der Zeit nach der Wahl. Wir wissen, dass es nach der Wahl, das sieht zumindest alles danach aus, es zu einer sehr starken Veränderung wieder kommen wird mit starken Lockdowns und so weiter. Zumindest verdichten sich alle Anzeichen und aus diesem Grunde müssen die Leute momentan wieder ein bisschen weichgespült werden und das funktioniert ja auch eigentlich immer ganz gut. Gleichzeitig steigt allerdings intern auch in diesen Rescue Boards bei diesen Experten ein Impfdruck, den man aufbaut gegenüber diesen Spezialisten und es gibt auch einige Kollegen, die wohl eingeknickt sind mit der Begründung, ich bin es leid, ich möchte meine Ruhe haben, ich möchte in den Sommerurlaub, ich kann einfach nicht mehr. Hier ist es von Vorteil, wenn man die drei grünen Bücher gelesen hat, im Lichte der Wahrheit. Weil dann kommt der Punkt, wo man sagt, ich kann nicht mehr, ich möchte meine Ruhe haben und ich werde jetzt einfach einknicken. Das kann man dann ausschließen, weil man dann die Zusammenhänge natürlich zuordnen kann und weiß, dass es ein Ende geben wird, wenn man richtig durchhält. Und zwar nicht das Ende des eigenen Lebens, sondern ein Ende dieser dramatischen Situation. So, laut Ernst und Young oder E&Y heißt es ja, rechnet man aktuell bis Ende Juli übrigens mit 65% Erst- und 45%iger vollständiger Impfung. Also davon geht man aus. Bis Ende Juli sollen alle Bürger jetzt ein Impfangebot erhalten haben. Das wird momentan in diesen entsprechenden Boards gehandelt. Das könnte ein einschneidender Termin sein. Es ist zu vermuten, dass nach Ende Juli, wenn alle ein Impfangebot bekommen haben, dass dann die Propaganda der Spaltung von Geimpften und den Nicht-Geimpften auf Hochtouren laufen wird. Das wird man nochmal, da wird man die Zügel nochmal etwas straffer ziehen, vermute ich. Nach Einschätzung der deutschen Experten wird nirgends in Europa mit solchen Restriktionen übrigens gegen das Volk vorgegangen, wie es in Deutschland stattfindet. Darüber ist man sich im Klaren und das wird auch offen in diesen Boards hinter vorgehaltener Hand natürlich dann diskutiert. Also nochmal, es gilt hier definitiv durchzuhalten, wenn man sich nicht impfen lassen will. Nicht einknicken. Ganz wichtige Nachricht. Ich sage nicht, dass man sich nicht impfen lassen soll. Nur die sollten sich nicht impfen lassen, die sich nicht impfen lassen wollen. Das ist ein großer Unterschied. Der momentane Sachstand vielleicht mal ganz kurz. Die Logistikbranche bereitet sich schon wieder auf verstärkte Grenzkontrollen vor, wegen der Delta- und auch der drohenden Eta-Variante. Noch im Sommer, also wird ja schon drüber diskutiert. Bei NTV habe ich neulich schon über die Eta-Variante wieder gehört. Die soll ja noch schlimmer sein als die Delta-Variante. Aber es ist, na gut. Also, man will hier die Angst offenbar hochhalten. Fokus in den Boards, und das ist wichtig jetzt mit diesen Rescue Boards, ist die Entwicklung, soll nun die Verbesserung der Absicherung gegen Cyberattacken sein. Also das steht momentan hoch im Kurs. Intern spricht man allerdings auch hier hinter vorgehaltener Hand von externen Tests. Und man erkennt hier eine offenbar zielgerichtete Planung von Cyberangriffen. Das sagt er hier ganz deutlich, dass man hier offenbar Cyberangriffe plant und diese Tests jetzt laufen, die angeblich eine Cyberattacke verhindern sollen. Also das ist schon heftig. Und jetzt komme ich noch ganz kurz zur Prognose und dann habe ich es auch gleich durch hier. Wir werden im Sommer keine Engpässe bekommen, was die Lieferung von Nahrungsmitteln und so weiter entsteht. Zumindest die Grundnahrungsmittel werden immer da sein. Aber es scheint ein sehr heißer Herbst zu kommen, genauer genommen auch ein kalter Winter dann. Also das ist schon sehr wichtig. Am 9.7. wird dieses Manöver Cyberpolygon vorbereitet.
Wird das von denen erwähnt, von deinen Informanten?
Das wird von denen erwähnt. Die arbeiten nämlich momentan dann alle Teams. Sind dann nämlich in voller Bereitschaft, übrigens bei erhöhten Bezügen auch, also man nimmt das schon sehr ernst. Man spricht auch hier intern von einer eventuellen Vorbereitung eines Blackouts für den Herbst. Also es sieht nach einer Masterstrategie aus, so wird es offiziell genannt, die uns einen heißen bzw. kalten Winter dann bescheren könnte. Ich nehme diese Worte so, wie ich sie hier schriftlich vorliegen habe, habe sie dann nur ein bisschen verkürzt, weil es ein ellenlanger Bericht war mit allen Details. Aber die will ich auch gar nicht alle bringen, weil die auch dann genauer erläutert werden müssten. Man will auch keine Unsicherheit reinbringen, wo keine reingehören. Also die Teams erwarten also bis zur Wahl erst einmal keine Eskalation der Kundenversorgung. Man will die Menschen in Ruhe wiegen. Das ist der Tenor. Bis auf die Zeit dann danach, über die wir diskutieren. Was es hier für mich ganz wichtig ist, ist zu erkennen, für unsere Zuhörer, diese Phase, die wir jetzt haben, zur weiteren Vorsorge zu nutzen, immer wieder checken, ob alles da ist. Und ich kann euch nur empfehlen, legt euch eine schriftliche Checkliste an, weil die ist bei jedem individuell anders. Wenn jemand krank ist und Medikamente braucht beispielsweise oder bestimmte Unverträglichkeiten hat, zum Beispiel irgendwelche Probleme damit hat, sie aufzunehmen, Allergisches und so weiter. Jeder sollte sich unbedingt seine eigene Notliste anlegen und dann immer abhaken, ob alles bereits geregelt ist. Also wenn da ein Generator steht und die entsprechenden Faltkanister und alles diese Dinge sind dann da, vor allem eben halt auch die Nahrungsmittel und auch dann entsprechend vor allem für die längere Zeit den Samen, der auch reproduktionsfähig ist, mit dem man dann auch tatsächlich sein eigenes Gemüse dann anbauen kann für kritischere Zeiten. Es bietet sich jetzt an, diese Ruhephase zu nutzen und nicht in eine Trägheit zu fallen.
Ja, ich habe hier gerade noch mal, während du das vorgetragen hast, aufgerufen, die Meldung der Epoch Times vom 29. März diesen Jahres über das Thema Cyber Polygon 2021. WEF-Chef Schwab warnt vor Schreckensszenario durch umfassende Cyberangriffe. In Verbindung, in Zusammenarbeit mit der russischen Sberbank, größtes Bankinstitut in Russland. Und Andreas, es ist ja irgendwie eigentlich kaum vorstellbar, dass so etwas geplant werden soll und kann. Genauso wenig war es vorstellbar, dass so eine Pandemie wenige Monate vorher geplant wurde. Ein Schreckensszenario mit Millionen Toten und dann sowas wie diese merkwürdige Mikrobe um die Ecke kam, deren Herkunft bis heute nicht klar ist, deren Wirkungsweise bis heute nicht wirklich klar ist, weil die einen sagen, es ist ein normales Grippevirus, die anderen sagen, es ist das absolut tödlichste, schlimmste, was es gibt. Und das macht einen schon ein bisschen unruhig.
Ja, wir sehen hier ein globales morphogenetisches Feld, sowohl in der Politik, ich sehe das als sehr dunkel an, als sehr luziferisch, was hier abläuft. Und da ist natürlich kein Land ausgeschlossen, und zwar unabhängig von den Politikern, die dort an der Macht sind. Ich habe gerade gestern ein längeres Gespräch gehabt mit einem Freund, der in Moskau ist und sich dort gerade momentan mit Recherchen beschäftigt, auch von uns, für uns auch, und das ist mir sehr wichtig. Und der mir erklärt hat, wie locker es in Moskau zurzeit abläuft, maskenlos und so weiter. Die Menschen können sich völlig frei bewegen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird aber zurzeit vom Moskauer Bürgermeister, der wiederum ein Freund von Putin ist, werden momentan starke Maßnahmen, was Tests anbelangt, durchgeführt, wegen der sogenannten Delta-Variante. Also auch hier sehen wir eine sehr zwiespältige politische Ausrichtung, und das gehört zu dieser dunklen Energie dieses morphogenetischen Feldes der Verwirrung. Und die Sberbank ist nun mal eine russische Bank. Ich habe eine Intuition, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Intuition ist ja, dass ich mir die Menschen sehr genau ansehe. Ich habe mir zum Beispiel mehrere Fotos von Herrn Lauterbach rausgezogen aus dem Internet und habe sie mir angesehen.
Das machst du, wenn ich nicht weiß, was du sonst tust.
Ja, andere gucken andere Bilder. Ich gucke mir heimlich Bilder von Lauterbach an. Ja, das liegt bei meinem Alter. Aber es ist so. Aber auch andere Leute beispielsweise, die ich mir ansehe, Frau Baerbock und alle solche Leute, die gucke ich mir teilweise dann an. Und dann mache ich mir so ein Bild von der politischen Lage, und ich möchte hier auch ganz deutlich mal Herrn Strauß, damals den Franz Josef Strauß, hier mal zitieren, der gesagt hat, man muss sich diese Typen nur mal ansehen, die uns da gerade regieren. Und auch das ist so meine Denkweise, die mich dazu gebracht hat. Ich habe mir gerade so auch von den Grünen ja diese Parteiprogrammatik angesehen und diese Parteiveranstaltung, und ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal sitze ich denn da und denke, ich habe wirklich intelligentere Lebensformen auf meinem Duschvorhang als das, was ich da manchmal sehe, was da so in den großen Parteizentralen da so abläuft und was da so diskutiert wird.
Ich möchte noch mal Herrn Schwab zitieren, was der über Cyberangriffe sagt, wörtlich. Wir alle kennen das Schreckensszenario eines umfassenden Cyberangriffs, der die Stromversorgung, den Transport, die Krankenhausversorgung, unsere Gesellschaft als Ganzes zum Erliegen bringen würde. Aber wir schenken ihm noch zu wenig Beachtung.
Ja, wenn das keine Aussagen sind, die schon eine Vision hier mehr oder weniger darstellen, und das in Verbindung mit diesen Rescue-Teams, die von den Bundesministerien beauftragt werden, sich mit diesen Themen intensiv auseinanderzusetzen, wo man sagt, Moment mal, das sind doch keine Tests, die wir machen, um Cyberangriffe zu vermeiden oder zu sichern, sondern mehr oder weniger sind das Art Manöver, die einen Cyberangriff quasi vorbereiten und hier ein Masterangriff geprobt wird, dann erkennt man eben halt auch, wie sich hier die Lücken schließen und das Netz zur Überführung, das heißt das Datennetz dieser ganzen Informationen zu einem Beweis aufgebaut wird und so eng vernetzt und verwebt, das verwoben, dass man wirklich nicht mehr sagen kann, es handelt sich hier um Zufälle, sondern hier geht es offenbar um einen Masterplan.
Ja, und er sagte auch noch weiterhin, der gute Herr Schwab, die Corona-Krise wäre in dieser Hinsicht als eine kleine Störung im Vergleich zu einem großen Cyberangriff zu sehen. Wörtlich, wir müssen uns in einer solchen Situation fragen, wie wir so etwas zulassen konnten, obwohl wir alle Informationen über die Möglichkeit und Schwere eines Risikoangriffs hatten. Cyberkriminalität und globale Zusammenarbeit sollten ganz oben auf der globalen Agenda stehen. Deswegen steht es bei den Bundesministerien auch oben auf der Agenda. Allerdings werden zum Beispiel in Deutschland die Bürger nicht aufgerufen, sich vorzubereiten. Ja. Zum Beispiel zumindest ein kleines Stromaggregat dazu haben oder wie gesagt Wasserfilter, damit man sich dann aus dem nächsten Teich oder aus dem nächsten See sein Wasser holen kann, wenn gar nichts mehr geht.
Ja, spannend finde ich die Aussage, wenn er sagt, wir müssen uns in dieser Situation fragen, wie wir so etwas zulassen konnten. Damit wird die Schuldfrage schon mal sozialisiert, nach dem Motto, alle Menschen sind schuld. Und obwohl wir ja wissen, welche großen Gefahren bei dieser Technisierung und bei diesen elektronischen sensiblen Maßnahmen dieser Infrastruktur auftreten können, dann frage ich mich allerdings auch, warum die Politik und auch das WEF und all diese großen Player, die uns ja engagieren, inklusive beispielsweise einen Elon Musk, der sogar die Satelliten dort oben an den Himmel reinbringt und dann das Himmelszelt verändert von der Optik her für die Menschen. Das sind ja unfassbare Überheblichkeiten von Menschen. Das heißt, wir setzen komplett nur noch darauf, auf künstliche Intelligenz, nur noch auf die absolute Digitalisierung. Und im gleichen Moment sagt er, wie können wir das überhaupt so weit zulassen, wo wir doch wissen, dass ein Cyberangriff theoretisch alles kaputt machen könnte. Also man macht die Leute dann erst einmal durch die künstliche Intelligenz, durch die Digitalisierung dermaßen abhängig. Das heißt, auf die Vollkasko-Mentalität, die wir bisher hatten in allen Dingen des Lebens, weil uns eben nicht wie die Raben, die wir vorhin nannten, die Eltern vorbereitet haben auf das Leben, sondern wir mehr oder weniger vorbereitet werden, dem System, denen da oben zu glauben und denen da oben zu vertrauen. Und jetzt kommt noch ein Turbo rein. Irgendwann sind wir tatsächlich zu blöd, noch den Weg vom Schlafzimmer auf die Toilette zu finden nachts, wenn wir da nicht eine entsprechende elektronische Hilfestellung dabei haben.
Ja, es könnte man ja so eine Art Test mal machen, einen Testlauf, mal über ein Wochenende überhaupt nicht ins Internet gehen, überhaupt den Computer nicht anmachen, das Handy mal ausgeschaltet lassen. Versucht das mal. Und dann unterhält man sich und dann sucht man nach irgendwelchen Research, nach irgendwelchen Recherchen. Und dann muss man nämlich sich besinnen auf seine Bücher, die man hat, auf seine Enzyklopädie oder man muss vielleicht selber scharf nachdenken oder in einer Diskussion mit anderen die Lösungen suchen. Der eine hat die Information, der andere hat die andere Information, was man halt in einer Gemeinschaft, in einer Diskussion entwickeln kann. Und schon merkt man, man findet wieder viel mehr zueinander. Also wenn wir beide diskutieren, dann denke ich nach jedem Gespräch, was der alles weiß. Woher weiß er das denn nur alles? Und ich kann dich ja auch vieles fragen und du kannst mir das beantworten. Also ich habe ein wandelndes Lexikon, ja. Aber es ist wichtig, dass ihr Lexika zu Hause habt. Dass ihr, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, aber für alle diejenigen, die es noch nicht gehört haben, seht zu, dass ihr bei eBay, dass ihr im Internet alte Brockhaus-Serien, Lexika, das sind meistens 26 bis 28 Bände, ersteigert für ein Appel und ein Ei bekommt ihr das. Und die werden nicht mehr gedruckt, man kann sie neu gar nicht mehr kaufen, kann man sich auch nicht wünschen, weil was da drin steht, unterscheidet sich diametral zu dem, was vielleicht in den 50er oder 60er Jahren oder sogar vor 100 Jahren, solche haben wir hier auch, drin gestanden hat. Und dass man einfach darauf vorbereitet ist, dass von einem Tag auf den anderen nichts mehr geht. Dass man das mal getestet hat und dass ihr eben auch das seid zum x-ten Male wiederholt, aber hinterher kann keiner sagen, wir haben von nichts gewusst, denn sowas wird kommen. Wie das Amen in der Kirche werden wir ganz hässliche Cyberangriffe erleben. Und dass ihr eure Daten, eure Bankdaten, eure persönlichen Daten, eure ganzen Formulare, die ihr archivieren müsst für euer Leben, eure Rentenversicherungsbescheide, was weiß ich, dass ihr das alles haptisch habt, händisch, also dass ihr das abgelegt habt, ausgedruckt habt und am besten wirklich einschweißen und in einem Ordner habt und diesen Ordner an einem Platz aufbewahrt, der sicher ist. Das ist wichtig, das ist Vorsorge. Wir müssen nicht nur Lebensmittel und Gärten anlegen, sondern diese Cyber-Szenarien, die hier schon seit den letzten Monaten wirklich gespielt und gezogen werden, die zeigen einem doch, wohin die Reise geht.
Ja, das kann nämlich sein, dass dann auch kein Drucker mehr geht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sogar sehr groß. Oder es kein Papier mehr gibt und all diese Dinge. Alles, was jetzt in gedruckter Form ist, ist tatsächlich wichtig. Du bist ganz lieb, dass du mich hier so lobst, hier, was ich hier so alles kann. Aber das ist ja nur angelernt. Das darf man auch nicht vergessen. Also das, was man gelernt hat, das ist ja die Lehre. Und das ist ja noch kein Wissen. Das eigentliche Wissen entsteht durch Erleben. Das ist mir noch einmal ganz wichtig an der Stelle. Also akademische Grade sind noch lange kein Beweis dafür, dass man ein Wissender ist, sondern lediglich ein Gelehrter, oft sogar mit Doppel-E.
Naja, und wenn es ums Wissen geht, da kannst du mich ja dann fragen.
Genau, wenn es um wirklich Wissen geht, dann bist du da. Wissen entsteht durch Erleben und die Gelehrten müssen von den Wissenden lernen.
Findest du mich sympathisch?
Ich finde dich großartig.
Ja, ich dich auch. So, jetzt geht's hier weiter. Es ist eine Meldung von der letzten Woche, aber sie ist hochinteressant. Es geht nämlich mal wieder um der Regierung Lieblingsthema E-Autos, E-Busse, alles E. Und die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte, wie auch ihre Kollegen, vor einer guten Woche einen dreiseitigen Brief bekommen, den die Bild-Zeitung wohl auch vorliegen hatte und die zitierte daraus. Und zwar waren die Absender Wissenschaftler aus Deutschland und anderen Ländern Europas. Inhalt: die CO2-Bilanz von E-Autos sei im Jahr 2030 mehr als doppelt so hoch wie angenommen. Denn es liegt ein Rechenfehler vor. Die E-Autos sind mit anderen Worten überhaupt nicht so energiesparend und so günstig für den Klimawandel, wie hier von allen Seiten aus Brüssel und Berlin ständig beschworen wird. Auch von der Frau Baerbock. Und wahrscheinlich sagt der Herr Lauterbach das auch, oder?
Ich bin sicher, denn er sagt ja zu allem was.
Du bist ja jetzt unser Lauterbach-Experte.
Genau, ich bin, oh ja, das habe ich mir immer gewünscht. Aber da brauche ich nicht viel lernen.
Aber Bilder angucken.
Bilder angucken, das reicht. Ich glaube, das reicht Herrn Lauterbach auch.
Mir auch. Also, und hier geht's weiter. Die Absender stehen für insgesamt 171 Kollegen, die in der International Association of Sustainable Drivetrain and Vehicle Technology Research, IASTEC heißt dieser Zusammenschluss, die da zusammengeschlossen sind. Ihr Argument lautet: bei den Berechnungen der realen CO2-Emissionen des Energiesektors werde ein Fundamentalsatz der Mathematik nach Leibniz aus dem 17. Jahrhundert verletzt, nämlich, da kennst du dich jetzt wieder aus, Andreas, der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Nach ihm sind wir zum Mond und wieder zurückgeflogen, sagt die Bild-Zeitung, und nach ihm wurde die Golden Gate Bridge gebaut. Sagt dir dieser Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung was?
Ja, natürlich. Aber jetzt sag erstmal, in welchem Zusammenhang es jetzt hier weitergeht.
Okay, Chef. Also bei den Berechnungen der EU, anderer wissenschaftlicher Verbände oder etwa der Autohersteller werde ein wichtiger Faktor, mathematisch korrekt, ein Summand, schlicht weggelassen. Erklärung: bei den Hochrechnungen geht es um den Strom, mit dem die E-Autos betankt werden. Es wird mit dem CO2-Wert des durchschnittlichen Strommix gerechnet, nämlich grüner plus fossiler Strom. Der korrekte Rechensatz, so die Wissenschaftler in ihrem Brief, würde auch berücksichtigen, dass immer dann, wenn nicht genügend Grünstrom da sei, fossile Energie fließt und so die CO2-Bilanz um den Faktor 2 höher sei.
Ja, ganz klare Aussage. Das haben wir ja beim World Economic Forum beispielsweise gehabt. Dann sind die Politiker vorgefahren mit ihren Elektrolimousinen dort in Davos, da wo es so teuer ist. Und da haben sie dann ihre ganzen Elektrofahrzeuge geparkt. Und nun müssen die Elektrofahrzeuge natürlich auch wieder betankt werden, sprich mit Strom. Nun hat Davos natürlich bei weitem nicht die Infrastruktur, diese Fahrzeuge dort zu betanken, ohne dass in sämtlichen Hotels gleichzeitig das Licht ausgeht. Also das wäre dann ein bisschen doof. Also was hat man gemacht? Man hat dann für die Tage in Davos bei diesem World Economic Forum dann solche Tankzapfsäulen, Elektrozapfsäulen aufgebaut. Und dort kam dann der Strom raus, was man aber nicht erkannt hatte, dass diese Zapfsäulen hinter irgendwelchen Fabrikhallen im Hintergrund mit Dieselaggregaten versorgt wurden. Das heißt, da standen schwarz rauchende Dieselaggregate irgendwo im Hintergrund, die keiner gesehen hat. Und vorne fuhren sie dann alle vor mit ihren Elektrofahrzeugen und haben dann die saubere Energie getankt. So, das wäre so mal ein klassisches Beispiel. Wenn wir also tatsächlich einen Strommix haben, der wir aufgrund dieser ganzen energetischen Umstellung, die wir haben mit erneuerbaren Energien, und wir permanent die variable Stromabnehmer haben, wenn es zum Beispiel zu heiß wird, werden viel Klimaanlagen nachgefragt. Wenn die Leute nach Hause kommen, werden mehr Herde angemacht, weil die Leute sich dann etwas kochen. Das heißt, man hat also quasi ständig variable Stromabnahmen und darauf muss sich die Stromwirtschaft natürlich einstellen. Und das ist ja das, was Frau Baerbock zum Beispiel überhaupt nicht verstanden hat, weil sie gesagt hatte, das Stromnetz selbst wäre ein Speicher. Soweit zu ihrer Fähigkeit, diese ganze Klimageschichte überhaupt beurteilen zu können, geschweige denn ihre politischen Ausrichtungen. Und das führt natürlich dazu, wenn hohe Stromabnahmen kommen, zum Beispiel, wenn die Menschen jetzt übermäßig Stromfahrzeuge fahren, also Elektrofahrzeuge, und dann gemeinsam dann anfangen, die Fahrzeuge abends, wenn sie nach Hause kommen, an die Steckdosen zu hängen, dann werden natürlich die Dieselaggregate angemacht werden müssen. In diesem Fall sind es keine Dieselaggregate, sondern Kohlekraftwerke, und es werden dann eben halt viele fossile Stoffe zusätzlich verbrannt, um die Elektrofahrzeuge aufzuladen. Und das wird nicht berücksichtigt in dieser Rechnung, und dafür gibt es Integral- und eben halt Differentialrechnungen, um das genau zu berücksichtigen, und das hat man schlichtweg vergessen.
Jetzt habe ich es verstanden. Hier heißt es weiter, Thomas Koch vom Karlsruher Institut für Technologie, der war übrigens bis 2013 Motorenentwickler bei Daimler, sagte dazu, wir stehen zum Green Deal, zur CO2-Reduzierung, aber wir appellieren an die EU-Kommission, den Rechenfehler anzuerkennen. Der Segen der E-Mobilität ist nur halb so groß wie angenommen. Der CO2-Fußabdruck der E-Mobilität doppelt so groß wie angenommen. Ja. Jetzt fragt man, was ist denn das Motiv, dann eigentlich derartig die Wahrheit zu verdrehen? Sollen Elektroautos politisch attraktiver gemacht werden? Das jedenfalls fragt die Bild-Zeitung und sagt, dass das ja durch den Brief unterstellt würde. Und man spricht sich für eine Technologieoffenheit aus, auch für Wasserstoff und Refuels, also für Hybridfahrzeuge, die ja in Deutschland auch wieder abgeschafft werden sollen. Die Wissenschaftler rechnen vor, dass ein VW ID.3 in seinem Lebenszyklus, 15 Jahre nimmt man da an, nach der korrekten Berechnung anstatt 14 Tonnen 30 Tonnen CO2 im Betrieb durch das Stromnetz verursachen würde. Die Klimabilanz eines Diesel-Vollhybriden dagegen, der mit 67% fossilem Kraftstoff und 33% Biosprit betankt wird, sei sogar dann besser. Ja, und für die EU-Kommission heißt es, kommt der Brief zur Unzeit, denn am 14. Juli, also in guten 14 Tagen, sollen die neuen verschärften CO2-Flottengrenzwerte für Pkw 2030 vorgestellt werden, die sich von jetzt aus betrachtet nur mit massenhaft Elektroautos erreichen lassen. Und spannend dazu die aktuelle Meldung, die aus Kalifornien kommt. Der US-Bundesstaat Kalifornien hat Empfehlungen veröffentlicht, wann die Bürger ihre Elektroautos laden dürfen. Also das, was du vorhin gesagt hast, Andreas. Wann sie ihre Elektrogeräte im Haushalt bedienen, wann sie zusätzliche Lichter ausschalten sollten. Beispielsweise schrieb der Energieversorger des Staates am 18. Juni auf Twitter, nun ist eine perfekte Zeit, eine Ladung Wäsche zu waschen. Denken Sie daran, größere Geräte und Elektroautos aufzuladen, bevor der Flex Alert heute um 18 Uhr beginnt.
Ja, hier wird also quasi nachgewiesen, dass diese Elektromobilität, um darauf wieder zurückzukommen, eigentlich nur einen Sinn hat, die Mobilität der Menschen einzuschränken und notfalls abzuschalten. Der Vorteil ist, wenn ich einen Dieselfahrzeug, einen modernen Diesel, der übrigens überhaupt keine CO2-Emission hat, da redet man dann wieder von Feinstaub, da wird ja auch überhaupt nicht unterschieden. Das sind ja alles so Begrifflichkeiten, die überhaupt keiner wirklich versteht oder die meisten nicht, und die laufen einfach nur so in den Kopf irgendwie links rein, rechts raus und keiner versteht es. Und wir haben die Situation, wer einen Diesel hat, einen sauberen Diesel, der hat zum Beispiel die Möglichkeit, sich ein paar Kanister Diesel auch hinzustellen, notfalls auch ins Auto rein, und behält damit seine Mobilität, auch wenn in dem Moment keine Energie da ist. Das geht bei Elektrofahrzeugen nicht. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ich stelle mir 25 Batterien voll hin und die kann ich dann notfalls auswechseln, um dann wieder mobil zu sein. Das geht eben in dieser Form nicht, weil die entladen sich dann auch von alleine und so weiter. Das funktioniert nicht. Mit anderen Worten, man kann auf, von heute auf morgen sagen, so, ihr bleibt jetzt alle zu Hause. Sollte es zum Beispiel Demonstrationen geben, könnte man die Züge stilllegen und einfach den Strom abstellen, und dann kommt da gar keiner mehr hin, um zum Beispiel Alarm zu machen. So kann man zum Beispiel das Demonstrationsrecht auf diesem Wege auch einschränken. Das heißt, es ist ja eine relativ klare Richtung.
Ja, es ist sehr spannend, wie es hier in dem Bericht der Deutschen Wirtschaftsnachrichten noch weiter heißt. Und da kommen wir nämlich auch gleich nach Deutschland. Das sind ähnliche Pläne. Hier heißt es, also erstmal bleiben wir noch in Kalifornien. Grund für die Empfehlung ist die zunehmend schwankende Energieversorgung im US-Bundesstaat mit der größten Wirtschaftsleistung und Bevölkerungszahl des Landes. Diese Schwankungen sind Folge der Energiewende. Weg von fossilen Energiequellen hin zur Wind- und Solarkraft und damit zu einem schwankungsanfälligeren Betrieb. Schon jetzt werden Bürger mithilfe niedrigerer Preise dazu ermutigt, zu gewissen Zeiten Strom zu sparen, um das Gesamtsystem nicht in Schieflage zu bringen. Der für Transport zuständigen Ministerin der California Energy Commission, Patty Monahan, zufolge sei es in Zukunft entscheidend, wann die Bürger die Autos laden, die Elektroautos. Sie sagt wörtlich, das Ladeverhalten ist wichtig für Kaliforniens Ziele hinsichtlich des Stromnetzes. Indem wir das Ladeverhalten mithilfe von Preisen hin zu jenen Zeiten beeinflussen, an denen erneuerbarer Strom ins System eingespeist wird, profitiert das Stromnetz ebenso wie die Fahrer von E-Autos von niedrigeren Preisen. Die Preise sind eine Klimastrategie, die es Kalifornien ermöglichen wird, das Ladeverhalten zu verändern, um das Verkehrsnetz weiter elektrifizieren zu können und den Verbrauchern und Fahrern Geld zu sparen. So wird sie zitiert. Also andersherum gesagt, wer in Kalifornien zu den falschen Zeiten sein E-Auto laden will und muss, der zahlt mehr. Und das, so heißt es in dem Bericht hier weiter, schwebt auch der Bundesregierung vor. Bemerkenswert ist, dass Berlin vor dem Hintergrund der Energiewende schon ähnliche Ideen eingefallen sind wie den Kollegen aus Kalifornien. So wurde Anfang diesen Jahres ein entsprechender interner Bericht des Wirtschaftsministeriums von deinem Lieblingsminister Altmaier bekannt, über den die deutschen Wirtschaftsnachrichten und andere Medien berichtet hatten, welcher nach Bekanntwerden wieder von der Homepage des Wirtschaftsministeriums verschwunden war. Darin wurde und wird unter anderem erwogen, künftig bestimmte Stadtteile und Regionen kurzerhand vom Stromnetz zu trennen, um die verfügbare Elektrizität anderen, offenbar wichtigeren Beziehern zugänglich zu machen. Wow! Auch die Idee, dass nur zu gewissen Zeiten Elektroautos aufgeladen werden sollen, findet sich in dem Bericht. So könnten Besitzer von E-Autos ihre Fahrzeuge in Zukunft nur noch zu gewissen Zeiten laden. Hier steht noch könnten, aber wahrscheinlich heißt es irgendwann dürfen nur noch in gewissen Zeiten laden, an denen diese dem Stromsystem dann gewissermaßen nicht mehr zur Last fallen. Die Kunden könnten sich aber auch weiterhin durch die Zahlung höherer Strompreise von der zeitlichen Einschränkung freikaufen.
Was soll man dazu sagen? Alles wird noch komplizierter, noch komplexer. Bald blickt überhaupt keiner mehr durch.
Vor allem, dass jetzt ein Ladeverhalten erforderlich ist. Das heißt, es ist wieder eine Art Umerziehung.
Alles wird umerzogen. Genau so ist es. Die da oben regieren und wir sind die Regierten. Das heißt, der Politiker, der Abgeordnete ist kein Diener des Volkes mehr, sondern der Herrscher des Volkes. Und der Volksherr, der nämlich die Steuern zahlt und das Ganze finanziert, wird jetzt plötzlich der Diener derjenigen, die ihn jetzt regieren. Es ist also wirklich kaum noch in Worte zu fassen. Und wir sehen, in welche Richtung das Ganze geht. Wenn wir dann gleichzeitig noch berücksichtigen, dass das sowieso nur eine Übergangszeit ist und der erste Professor, den wir neulich hatten, schon darüber diskutieren, dass diese Fahrzeuge der Elektroimmobilität im Individualverkehr nur eine kurze Halbwertszeit haben werden, weil wir dann auf das Dolmuş-System der Türken kommen und wir dann wieder mit Bussen fahren werden, die elektrisch natürlich wiederum betrieben sind. Da kann man nur hoffen, dass die Dinger nicht abbrennen und wenn, dass man schnell genug rauskommt in so einem Bus. Aber wie dem auch sei, das wird dann die Zukunft sein. Also ein Irrenhaus sondersgleichen.
Das Irrenhaus setzt sich fort durch unser Leben. Wir hätten noch viele Meldungen, auch was die Grünen und den Strom kaufen von den Russen über Amerika. Wolltest du dazu noch was sagen, Andreas?
Das wäre vielleicht ganz interessant. Also was die Grünen dort gemacht haben auf ihrem Parteitag, das sind ja dann ihre neuen energetischen Ausrichtungen, die sie haben wollen. Und das bedeutet, man will den Strom oder man will auch die fossilen Stoffe teurer machen. Das ist ja wichtig. Man will die fossilen Stoffe teurer machen wie Öl und Gas und all diese Dinge, um damit weniger Öl und Gas weltweit zu verbrauchen. Und hier erkennt man natürlich daran, dass die Grünen wirklich absolut null Ahnung haben von globalen Märkten und von globalen Zusammenhängen. Sie glauben allen Ernstes, wenn Öl teurer wird, der Sprit teurer wird, dass dann weniger Öl gekauft wird. Nein, es wird weniger Öl gekauft dann in Deutschland. Aber das Öl, was gefördert wird, wird alles verkauft. Das Gas, das gefördert wird, wird immer benutzt. Aber wenn die Deutschen durch hohe Preise ihren eigenen Öl- oder Gaskonsum runterfahren, dann bedeutet das lediglich, dass es sich auf die Weltmarktpreise für die anderen Marktteilnehmer, für die anderen Staaten dann entsprechend günstiger auswirkt. Das bedeutet, dass man in China, in Russland oder sonst wo oder in Griechenland günstiger tanken kann, aufgrund der Tatsache, dass es in Deutschland teurer wird. Und was bringt es in der Ökobilanz insgesamt an weniger Ölverbrauch? Null und nichts. Und genau so zieht sich das hier konsequent durch. Genau wie wenn man sagt, wir gehören zur transatlantischen Achse und wir werden auf jeden Fall unsere Abhängigkeit von Rohstoffen auf keinen Fall von Russland abhängig machen, sondern wir werden auf die US-Lieferung von Rohstoffen setzen. Daran erkennt man auch wiederum, was man da nicht erkennt, denn USA ist ein großer Abnehmer von russischen Rohstoffen. Und wenn jetzt, anstatt das durch die Pipeline zu leiten, die amerikanischen Schiffe von Russland aus dann den Rohstoff abholen und schippern ihn dann nach Deutschland, dann haben wir lediglich einen Zwischenhändler mehr. Also wir haben nur eines festgestellt, das war für mich jetzt in Kurzform so eines, dass wirklich auf der Basis Ökologie und auch Ökonomie auf diesem grünen Parteitag deutlich wurde, dass sie offenbar überhaupt nichts von der Globalisierung verstanden haben und alles das, was sie machen, nur zu einem führt, dass es den Deutschen insgesamt schlechter geht, vor allem den kleinen Mann, während der Reiche, der sein Solardach hat, der draußen arbeitet irgendwo in der Natur, der vom Homeoffice sogar aus regelt, der letztendlich dabei, dem das völlig egal ist, wie die Sache läuft, denn der ist schon autark und kann es sich leisten, während der kleine Arbeiter, der Arbeitnehmer, der mit seinem Diesel zur Arbeit fahren muss, um überhaupt noch irgendwie rund zu kommen, das Ganze dann zu finanzieren hat. Also eine völlig verfehlte Politik, das war ein Rundumschlag jetzt gegen die Grünen, es tut mir leid, es ist für mich einfach nicht zu fassen, was da für ein Irrsinn erzählt wird.
Ich finde, das darf man ruhig mal tun. Also ich bin ja nun hier, versuche mich immer in Neutralität oder Sachlichkeit zu halten, aber wenn der Wahnsinn in dieser Stärke sichtbar auf uns zurollt, dann müssen wir es benennen, um hinterher sagen zu können, ihr konntet es doch wissen. Andreas, dann gibt es noch ein anderes Thema, das Da geht es um die körperliche Unversehrtheit des Infektionsschutzgesetzes. Darüber wolltest du auch noch was sagen, denn darüber hatten wir letzte Woche schon mal gesprochen, die Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Und du hast da noch mehr Einzelheiten.
Ja, das war mir wichtig. Ich bin darauf hingewiesen worden nochmal, dass wir hier darüber sprachen, dass man im Rahmen einer Stiftungsrechtsänderung aus dem Kontext herausgenommen noch eine Einschränkung der Grundrechte wie die körperliche Unversehrtheit mit eingebaut hatte. Und das klang so wohl offenbar, als wäre damit es möglich, jeden jetzt zwangsweise zu impfen. So ist es nicht gesagt worden, sondern es geht natürlich nur dann, wenn durch eine Rechtsverordnung die Möglichkeit der Einschränkung der körperlichen Unversehrtheit angeordnet wird. Aber das ist möglich geworden. Und ich habe da den Dr. Peter Böhringer, der ist Mitglied des Deutschen Bundestags und Vorsitzender des Haushaltsausschusses, und den habe ich gestern angeschrieben und er hat mir auch ganz unverzüglich geantwortet und der hat mir ganz deutlich dann die ganzen Zusammenhänge nochmal erklärt aus seiner Sicht, weil Korrektiv, dieses Faktencheck-Portal, hat versucht, die Aussage zu widerlegen, dass die körperliche Unversehrtheit nicht in Frage gestellt wird, allerdings mit dem Argument, dass man die Grundrechtseinschränkung schon im November 2020 zur eventuellen Umsetzung vorbereitet hatte, als ob es dadurch weniger schlimm wäre, dass es jetzt nicht neu ist, sondern schon älter war. Hier geht es lediglich darum, und das ist mir noch einmal wichtig, dass diese körperliche Unversehrtheit und eben halt auch andere Grundrechtseinschränkungen auch stattfinden können, wenn keine epidemische Lage mehr da ist. Das ist der entscheidende Punkt. Und spannend war, dass man das hier eingebaut hatte in diese Stiftungsrechtsänderung. Und ich habe mir hier, wir machen normalerweise von politischen Parteien, stellen wir nichts ein, aber Peter Böhringer ist hier von einem Unternehmer, Peter Weber, in einem Interview eingeladen worden. Und ich würde gerne, dass wir dieses Video reinstellen, wo diese Details dann nochmal ganz explizit dargestellt werden. Das ist mir wichtig, weil das, was wir rübergebracht haben, so nicht 100%ig korrekt waren. In der Sache her stimmt es zwar, aber die 100%ige Sachlage der zeitlichen Abläufe war ein bisschen anders. Das ist kein Problem, sondern umso deutlicher können wir es jetzt nochmal machen, wie wichtig das Thema ist.
Okay, dann stellen wir das nachher noch ein. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz vor Toresschluss schon wieder nach Großbritannien rüber. Das ist heute unser Schwerpunkt offenbar. Denn dort sind ja die Lockdown-Maßnahmen wegen der Delta-Variante in vollem Gange. Und es hatte sich vor einiger Zeit, das hatten wir auch eingestellt, aber noch nicht diskutiert hier, Andrew Lloyd Webber, der große Musical-Chef, der die ganze Welt mit Musicals beglückt hat. Also es gibt ja eine Menge Fans dieser Musicals und einige sind echt auch ganz schön. Der war sehr kämpferisch und hat gesagt, entweder ihr macht jetzt auf oder wir machen selber auf und dann könnt ihr uns festnehmen. Und der hat jetzt gewarnt angesichts des neuen Lockdowns, dass jetzt die Aufhebung der Corona-Maßnahmen, die angedacht war und die ja auch verkündet worden war, aufgeschoben werden könnte. Und er sagte, wir werden sagen, kommt zum Theater und nehmt uns fest. Das hat er gegenüber dem Telegraph gesagt, auf die Frage, was er tun werde, wenn die Lockerungen verschoben würden und er seine Theater nicht wieder bei voller Auslastung öffnen dürfe. Und dann gibt es eine weitere Meldung, nämlich es gibt in New York am Broadway eine Bruce Springsteen Show mit ihm selbst. Also Bruce Springsteen tritt dort auch auf. Und da nimmt der Irrsinn offenbar richtig Form an, denn die Ungeimpften erhalten überhaupt keinen Zutritt. Die dürfen da nicht rein. Die mit AstraZeneca geimpft wurden, erhalten auch keinen Zugang. Hingegen die mit BioNTech und Moderna Geimpften schon. Und die Broadway-Show, so heißt es, wird auch weitergehen, aber nur für die Fans, die den richtigen Covid-Impfstoff bekommen haben.
Ja, man kann sich nur wundern, auch ein Bruce Springsteen ist nicht davor gefeit, solch einen Irrsinn mitzumachen.
Ja, er wird es wahrscheinlich selber nicht angeleiert haben, aber
er muss es mittragen.
Er ist in dem Fall nicht the Boss. da muss er sich unterordnen. Okay, ihr Lieben, bleibt stark bei all diesem Wahnsinn. Wir werden uns heute zum Abendgebet wieder hören. Wir schicken euch viel Licht und Kraft.
Ja, auch von mir alles Liebe und der Kaffee wartet jetzt auf uns. Euch alles Gute nach Deutschland und in den Rest der Welt.
Ciao.